Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries am Tag 1, nachdem das EU-Parlament die Urheberrechtsreform beschlossen hat. Darüber müssen wir gleich nochmal reden, denn in den letzten Wochen ist es hoch hergegangen. Es war eine politische Diskussion, die so emotional war wie kaum eine andere in den letzten Jahren. Das hat sich auch gestern nochmal gezeigt, als sich die Piratenpolitikerin Julia Reda bei der Parlamentsdebatte gegen Zwischenrufer gewehrt hat. Und dabei hat sie die Diskussion der letzten Monate auch nochmal zusammengefasst.
Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Cavada, E-Mails kämen von Bots. Die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet. Und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen.
Also eine emotionale Debatte, viele Zwischenrufe. Darüber sprechen wir gleich hier in Medias Res. Vorher erst nochmal in den Vatikan. Der Vatikan hat eigene Medien, Zeitungen, Radiosender, Internetangebote. Da schreiben Journalistinnen und Journalisten, dürfen aber nicht unbedingt über alles schreiben, was sie wollen, wie das anderswo der Fall ist. Und wohl deswegen ist gestern gleich eine ganze Redaktion zurückgetreten, die der Frauenzeitschrift Donne Chiesa Mondo. Jörg Seitzelberg berichtet.
In scharfen Worten begründen die Frauen der Vatikanzeitschrift ihren Schritt in einem Brief an Papst Franziskus. Sie würden das Handtuch werfen, weil sie sich von einem Klima des Misstrauens und der fortschreitenden Delegitimierung umgeben sähen. Die Gründerin des Frauenmagazins Lucetta Scaraffia schreibt, die direkte Kontrolle von Männern, durch die nur als verlässlich geltende Frauen ausgewählt würden, sei der Grund, warum sie und alle übrigen 10 Mitarbeiterinnen der Redaktion den Rücken kehren. Das Magazin Donne Chiesa Mondo hatte vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt, weil es den Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe öffentlich angeprangert hatte. Das Blatt ist 2012 mit Unterstützung des damaligen Papst Benedikt gegründet worden und erschien zunächst als monatliche Beilage zur Vatikanzeitschrift Osservatore Romano. Der im Dezember eingesetzte neue Chefredakteur Andrea Monda wehrt sich gegen die Kritik der zurückgetretenen Mitarbeiterinnen. Er habe den Frauen der Redaktion die gleiche totale Autonomie und Freiheit gewährt, die sie seit Gründung der Zeitschrift gehabt hätten.
Jörg Seißelberg war das und mit Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Region und Gesellschaft spreche ich jetzt über die Zeitschrift Donne Chiesa Mondo. Was genau der Auslöser dafür war, dass gleich die ganze Redaktion zurückgetreten ist, ist nicht öffentlich geworden. Wie schätzen Sie das ein?
Es wurde ja gerade in dem Beitrag gesagt, es steht Aussage gegen Aussage. Es ist ein Streit um die journalistische Freiheit. Die prominenteste Stimme der Zeitschrift, Lucetta Scaraffia, sagt, es gebe Misstrauen, es gebe eine zunehmende Kontrolle, es gebe Versuche, die Zeitschrift unglaubwürdig zu machen. Und der Chefredakteur des Osservatore hält dagegen und sagt, das stimme nicht, die Redaktion habe die volle Freiheit. Ich glaube, es stecken weiträumigere Konflikte dahinter. Zum einen der Kampf um die Reformen im Vatikan, um die Frage, wie viel Aufklärung in Sachen Missbrauch soll zugelassen werden. Es gibt einen Streit um die Kommunikationsabteilung nach wie vor. Und ganz grundsätzlich geht es auch um das Frauenbild der katholischen Kirche. Die Redaktion dieser Frauenzeitschrift, die war ja nicht zahm. Die Optik war etwas bieder, aber es ging den Frauen auch um Gleichberechtigung. Und jetzt geht man halt nicht still, sondern mit einem großen Knall und man geht solidarisch.
Die Berichterstattung der Zeitung hat ja auch eine Reaktion des Papstes ausgelöst, jetzt im Februar. Was steckt dahinter?
Ja, es gab im Februar einen großen Text, eine Strecke über den Missbrauch, den sexuellen Missbrauch von Ordensfrauen durch Priester. Und es war, wenn man das gelesen hat, ganz klar, wir reden da nicht über Einzelfälle, sondern wir reden schon über etwas, das System hat, hinter dem auch wieder ein bestimmtes Frauenbild steht. Die Frauen waren praktisch wie Leibeigene. Und über diesen Text in dieser Frauenzeitschrift wurde sehr viel berichtet, auch außerhalb der katholischen Community. Und das hat dazu geführt, dass ein Journalist den Papst bei einer fliegenden Pressekonferenz darauf angesprochen hat und damit auch den Papst dazu gebracht hat, immer hinzuzugeben, ja, es gibt dieses Problem mit der sexuellen Ausbeutung von Ordensfrauen. Also die Zeitschrift hat ganz schön viel bewegt.
Das heißt, es gibt auch vatikaneigene Medien, die durchaus kritisch berichten und nicht handsam sind.
Ja, Kritik in gewissen Grenzen. Also sagen wir so, in den letzten Jahren kann man die Tendenz erkennen, dass zumindest kritische Stimmen aus der Kirche aufgegriffen werden. Also man kritisiert in Kommentaren die Kirche nicht selbst. Es ist schon die Stimme des Herrn, die da spricht oder des Papstes oder der Kleriker. Aber immerhin wird an manchen Stellen zumindest versucht, eine Debatte loszutreten.
Die Chefredakteurin von Donne Chiesa Mondo war seit 2012 Lucetta Scarafia, eine Historikerin und Feministin. Eigentlich ja schon eine ungewöhnliche Besetzung für einen Job im Vatikan.
Das kann man so sagen. Das galt ja auch als Überraschung, das galt als Coup, dass sie damals 2012, also noch unter dem früheren Papst, unter Benedikt XVI. Engagiert worden ist. Und ich meine, wenn damit beabsichtigt war, diese Frau, die eine bekannte italienische Feministin ist, auf den Kurs des Lehramtes zu bringen, dann kann man schon sagen, ist dieser Kurs gescheitert. Allerdings sind die Frauen, wenn sie geglaubt haben, etwas substanziell in der katholischen Kirche bewegen zu können, gerade in dieser Frauenfrage, dann sind die jetzt auch gescheitert und haben aber ja dieses Scheitern auch öffentlich eingestanden.
Dass Frauen im Vatikan keinen großen Einfluss haben, ist ja nicht überraschend, wissen wir schon. In den Medien hatten sie aber dann schon etwas mehr Einfluss, zumindest bisher scheinbar. Ne?
Ja, das ist so eine grundsätzliche Debatte. Sind die Frauen nur Feigenblatt? Sind die nur Dekoration? Gibt man denen so ein bisschen Freiräume, wo sie spielen können? Oder sollen die wirklich substanziell etwas bewegen? Tatsache ist ja, es gibt keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, schon allein dadurch, dass eben Frauen nicht Priesterin werden können. Und das hat diese Redaktion ja auch thematisiert. Im Januar hieß es noch, man glaube an Reformen, nicht an Revolution. Jetzt, glaube ich, sieht es anders aus.
Eine Frauenzeitschrift, also als vatikaneigenes Medium, an wen richtet die sich denn überhaupt? An welche Zielgruppe an Frauen in der katholischen Kirche ist da angestrebt?
Ja, natürlich ging es um Frauen, bewegte Frauen in der katholischen Kirche, aber mein Eindruck war auch immer, sie richtete sich stark an uns, an die Journalistinnen und Journalisten. Denn viele Journalisten haben, also wesentlich mehr, glaube ich, als im Osservatore, haben die in dieser Frauenzeitschrift gelesen, weil die einfach manche Themen hatte, nicht nur den sexuellen Missbrauch von Ordensfrauen, sondern auch die Ausbeutung von Ordensfrauen. Also manche Themen hatte, die eben besonders wahrgenommen wurden, gerade weil es eine Zeitschrift aus dem Vatikan war.
Im Vatikan ist die ganze Redaktion der kirchlichen Frauenzeitung Donne Chiesa Mondo zurückgetreten. Hintergründe dazu von Christiane Florin. Kommen wir nochmal zurück auf die Urheberrechtsreform. Eine emotional geführte Debatte. Auch die Gegner der Reform sind durchaus nicht zimperlich gewesen. Der CDU-Politiker Axel Voss, Berichterstatter für die Reform, ist angegriffen worden. Er wurde verspottet im Netz. Es gab sogar eine Bombendrohung gegen sein Büro. So können politische Diskussionen in Zukunft eigentlich nicht mehr laufen, findet unser Kommentator Stefan Römermann.
Nein, die Verabschiedung der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie gehört sicher nicht zu den Glanzstücken der europäischen Gesetzgebung und Debattenkultur. Nicht, weil hier jetzt vielleicht die falsche Seite gesiegt hätte. Das gehört zur Demokratie nun einmal dazu, auch wenn ich mir selbst eine andere Abstimmung und deutliche Nachbesserungen am Entwurf gewünscht hätte. Immerhin, das freie Internet wird nicht mit dem Inkrafttreten der Richtlinie verschwinden, es wird damit auch keine Zensur in Europa eingeführt und auch die lustigen Mem-Bildchen und anderen Elemente der Netzkultur werden die Reform wohl überleben. Doch klar ist auch, die Risiken und Nebenwirkungen der neuen EU-Regeln werden sich erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Und einen Teil der negativen Auswirkungen werden wir vermutlich gar nicht erst mitbekommen, weil manche Gedanken wegen der verschärften Urheberrechte gar nicht erst gedacht werden und bestimmte neue Geschäftsideen deshalb gar nicht erst entstehen. Kreative Kollateralschäden nennt man sowas dann wohl heute. Wirklich bedenklich ist aber, wie die Debatte um die Reform in den vergangenen Monaten geführt wurde. Den Vogel abgeschossen hat dabei sicherlich der CDU-Politiker Daniel Caspari. Mit Blick auf die Massendemonstrationen gegen die Richtlinie sprach er vom Versuch, Demonstranten zu kaufen und räumte erst auf mehrfache Nachfrage ein, dass da offenbar doch einfach nur 20 Menschen Fahrtkosten erstattet wurden. Den Einsatz solcher Faktenverdrehungen für das eigene politische Anliegen kennt man bisher eigentlich eher von Populisten am rechten Rand. Doch offenbar verschwimmen die Grenzen immer mehr und zweifelhafte Kommunikationsstrategien fassen auch in der politischen Mitte in Europa zunehmend Fuß. Schließlich wurden die Proteste gegen die Richtlinie von Anfang an als quasi fremdgesteuerte Kampagne der großen US-Internetkonzerne dargestellt, getragen nicht etwa von besorgten Internetnutzern und Aktivisten, sondern von kriminellen Botnetzwerken im Auftrag und bezahlt von den großen amerikanischen Internetfirmen. Auch in den Feuilletons und Medienseiten großer Zeitungen wurde in den vergangenen Wochen massiv für die Reform getrommelt. Die Autoren und Redakteure haben dabei manchmal offenbar jeden Gedanken an Neutralität und Ausgewogenheit über Bord geworfen. Und zwar vermutlich nicht, weil sie die umstrittenen Upload-Filter wirklich allesamt prima finden. Dahinter stecken dürften wohl zu einem guten Teil die Interessen ihrer Arbeitgeber. Denn mit der Richtlinie wird auch ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger eingeführt, für das viele Verlagshäuser und auch die Verlegerverbände massiv gekämpft haben. Aber auch die Kritiker der Urheberrechtsreform haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und immer nur anständig, brav und wahrhaftig argumentiert. Es mag Teil der Netzkultur sein, sich mit vermeintlich witzigen Bildern oder Tweets über politische Gegner lustig zu machen, trotzdem sollte das persönliche Verletzen und Beleidigen ein Tabu sein. Morddrohungen oder Hassmails, die es ebenfalls gab, sowieso. Unserer Debattenkultur und unserer Demokratie würde vermutlich schon ein alter Gedanke weiterhelfen. Einfach davon auszugehen, dass die andere Seite auch Recht haben könnte.
Anmerkungen zur Debatte über die Urheberrechtsreform waren das von Stefan Römermann.
Medias Res. 60 Sekunden für
Konstantin Blass, Chefredakteur beim Express. Wir haben Anfang des Jahres die Konferenzstruktur verändert, fangen jetzt schon um 9 Uhr an. Parallel dazu haben wir auch das Printprodukt ein Stück weit nach hinten geschoben, in Anführungsstriche gesetzt, denn wir arbeiten nur noch digital to print. Das bedeutet, wir erstellen zuerst die Inhalte für das digitale Produkt und erstellen erst in einem zweiten nachgelagerten Schritt das Printprodukt. Das Interessante, wir haben keine einzige Konferenz mehr im Tagesverlauf, die sich direkt mit Print beschäftigt, sondern wir sind nur rein Inhalte getrieben. Warum tun wir das? Weil wir sehen, dass wir die Printauflage, den Rückgang nicht mehr stoppen können. Wir sind teilweise zweistellig im Minus. Wir sehen aber sehr, sehr viele positive Indikatoren im Digitalbereich. Da haben wir ein Reichweitenwachstum. Da haben wir innerhalb von kurzer Zeit fast 70.000 registrierte Nutzer mittlerweile. Sind da sehr unterwegs und arbeiten auch gerade an Überlegungen, wie wir Bezahlinhalte erstellen können. Und das macht uns insgesamt zuversichtlich, dass wir, obwohl es immer schwieriger wird, das Printprodukt am Markt zu halten, dass wir aber im Digitalbereich einfach eine sehr, sehr gute Perspektive für den Express haben.
Im Januar haben viele Prominente ein spätes Weihnachtsgeschenk bekommen, allerdings ein vergiftetes. Da ist bekannt geworden, dass persönliche Daten von ihnen im Netz veröffentlicht wurden, zum Beispiel Handynummern, Namen der Kinder, Fotos, Bankverbindungen. Viele haben damals erst gedacht, dass die Accounts der Promis gehackt worden sind. Später wurde dann aber klar, sie wurden gedoxt, abgeleitet vom englischen Wort Document. Beim Doxing werden persönliche Informationen gesammelt und veröffentlicht. Dagegen können sich Journalisten aber leicht schützen, sagt IT-Sicherheitstrainer Daniel Moosbrugger.
Man kann sagen, dass mit diesem Doxing-Angriff Anfang des Jahres in Deutschland ein globaler Trend angekommen ist und sicherlich so schnell auch nicht mehr aufhören wird.
Daniel Moosbrugger trainiert im Auftrag von Reporter ohne Grenzen pro Jahr 200 bis 300 Journalisten aus Deutschland und anderen Ländern zum Thema digitale Sicherheit. So zeigt er ihnen beispielsweise, wie sie ihre Kommunikation besser verschlüsseln, wie sie online anonym recherchieren können und wie sie ihre Social-Media-Accounts absichern. Dass das notwendig ist, ist spätestens Anfang Januar klar geworden, als bekannt wurde, dass über einen Twitter-Account persönliche Informationen von Journalisten veröffentlicht worden waren. Einer von ihnen, Hajo Seppelt, der vor allem durch seine Enthüllungen über Doping im russischen Spitzensport bekannt wurde.
Ich finde es viel schlimmer, wenn sensible und vertrauliche Informationen aus dem privaten Sektor oder Rechercheergebnisse öffentlich werden oder wenn man Leute versucht zu kompromittieren. Allgemein gesagt ist Datensicherheit im öffentlichen Raum, gerade bei Journalisten, ein wichtiges Thema, das auf jeden Fall diskutiert werden muss. Auch in meinem Berufsalltag war über die Jahre wahrscheinlich nicht immer die nötige Sensibilität vorhanden, das muss ich schon zugeben.
Laut dem Sicherheitstrainer Daniel Moosbrugger reichen schon ein paar einfache Maßnahmen aus, um derartige Konsequenzen zu vermeiden.
Wenn man seine eigenen Daten nicht schützt, dann mag man vielleicht sagen, ich habe da nichts zu verbergen. Ich würde sagen, es ist im Journalismus grob unkollegial, weil einfach Leute damit reingezogen werden, in die Schludrigkeit von anderen Leuten, die diesen Leuten schaden.
Demnach müssten sich also auch Familie, Freunde und Bekannte absichern. Oder, anders gesagt, jeder, in dessen Adressbuch man steht. Denn theoretisch kann jeder gehackt und damit auch gedoxt werden. In anderen Ländern sehen sich Medienschaffende bereits seit einiger Zeit mit Doxing konfrontiert. Moosbrugger hat Kontakt zu Doxing-Opfern in Polen, Italien, USA, Deutschland und Brasilien. Länder, in denen in den letzten Jahren rechte politische Kräfte erstarkt sind. In Brasilien half er beispielsweise der Journalistin Marie de Clercq, die dort seit 5 Jahren für Vice unter anderem über Menschenrechte, Politik und Sexualität schreibt. In einem Online-Forum namens Dokolashen hatten Mitglieder der Insider-Community anonym private Informationen von ihr veröffentlicht, darunter den Namen ihrer Universität, die Adresse ihres Vaters sowie Fotos von ihr.
Sie nahmen Fotos von mir, die ich in sozialen Netzwerken gepostet hatte, und schrieben dazu Dinge wie, sie ist eine Hure, sie ist eine Schlampe, sie ist fett. Ich habe auch viele E-Mails bekommen, in denen sie mir drohten, mich umzubringen, mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen oder Säure ins Gesicht zu spritzen. Meine Redakteure und Chefs bei Vice haben diese E-Mails auch erhalten. Ich habe mich machtlos gefühlt. Es war demütigend.
Laut de Clercq sind Mitglieder von Dokolashen fast ausschließlich junge Männer, die einer frauenfeindlichen und gewaltverherrlichenden Ideologie anhängen. Gehackt wurde de Clercq nicht. Ihre Angreifer seien durch Google-Suchen und Gerichtsakten an ihre Informationen gekommen.
Ich habe diesen dunklen Abgrund sehr lange angestarrt. Und dann drehte sich dieser Abgrund auf einmal um und schaute zurück. Das hat mich sehr aufgewühlt. Und ich fühlte mich nicht sicher. Ich wusste zwar, dass sie mir keine körperliche Gewalt antun würden, aber natürlich hatte es Auswirkungen auf meine Arbeit.
Um weitere Angriffe zu vermeiden, stellte de Clercq ihre Social-Media-Accounts auf unsichtbar. Nach 2 Monaten mit täglichen Morddrohungen und anderen Anfeindungen ebbte der Docs langsam ab. De Clercq teilt online mittlerweile nichts mehr über ihr Privatleben, was sie auch anderen Journalisten ans Herz legt. Sicherheitstrainer Daniel Moosbrugger geht einen Schritt weiter. Er empfiehlt, online radikal auszumisten, sprich sämtliche private Informationen entweder zu löschen oder unsichtbar zu machen. 2 weitere grundlegende Schritte: Passwörter stärken und nicht doppelt verwenden, sowie eigene Accounts doppelt sichern mit der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Bei den Passwörtern ist es eigentlich relativ einfach, 12 Stellen lang, möglichst komplex und nicht wiederverwenden. Deswegen unbedingt einen Passwortmanager anschaffen, dann ist man relativ sicher unterwegs.
Von Medienunternehmen und öffentlich-rechtlichen Sendern fordert Moosbrugger eine stärkere Sensibilisierung für das Thema Datensicherheit sowie mehr Weiterbildungen, Richtlinien und sonstige Hilfestellungen für ihre Redaktionen.
Um sich gegen Doxing zu schützen, reicht ein 2-stündiger Workshop. Das muss drin sein. Dafür steht zu viel auf dem Spiel, nämlich die Reputation von Medien insgesamt.
Wie sich Journalisten gegen Hacks und Doxing schützen können, hat Benjamin Bartke berichtet. Wer brisante Informationen an die Presse durchstechen will, für den ist das heute leichter als früher und zugleich schwieriger. Leichter, weil man heute auch große Datenmengen abfischen kann, ohne wochenlang am Kopierer zu stehen, gesehen etwa bei den Panama Papers oder den LuxLeaks. Schwieriger, weil man die Daten auch sicher übermitteln muss. Viele Medien bieten dafür elektronische Briefkästen an, die normalerweise extra gesichert sind. Allerdings nicht bei der Bild am Sonntag. Da besteht zumindest theoretisch die Gefahr, dass Behörden an die Daten kommen und Whistleblower auffliegen. Dabei hält der Redakteur der Bild am Sonntag diesen Briefkasten für wichtig.
Die elektronischen Möglichkeiten für eine Kontaktaufnahme, auch anonym mit einer Redaktion, wie eben dann BAMS liegt, das gehört schon meines Erachtens zu einer journalistischen Grundausstattung.
Sagt Lars Petersen. Er ist Redakteur im Investigativteam bei der Bild am Sonntag. Unter dem Facebook- und dem Twitter-Account BAMS Leaks werben er und seine Kollegen dafür, dass Informanten ihnen Dokumente zuspielen. Sie setzen dabei auf das Prinzip des anonymen Briefkastens und das funktioniert so. Ein Informant lädt auf dieser Plattform mehr oder weniger brisante Daten hoch. Im Idealfall weiß aber am Ende niemand, von wem die Daten kommen. Und sie werden auch nur verschlüsselt gespeichert. Bild am Sonntag nutzt dafür WeTransfer. Eine Plattform, auf der jeder für jeden große Datenmengen hochladen kann. Allerdings hat WeTransfer einige Schwächen und das ist auch kein Geheimnis, sagen IT-Sicherheitsexperten wie Chris Wojciechowski. Er hat bis vor kurzem am Institut für Internetsicherheit an der Fachhochschule Gelsenkirchen gearbeitet und sich nun mit Partnern selbstständig gemacht.
Diese Daten werden eben nicht verschlüsselt, was in vielen Bereichen mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gehört.
Jeder, der also an die Daten drankommt, etwa indem er eine Mail mit dem Link abfängt, weiß also auch, was drinsteht. Was direkt zum nächsten Problem führt. Die Server stehen in den USA und dort haben auch die amerikanischen Sicherheitsbehörden Zugriff auf diese Daten und die teilen sie mit den Diensten anderer Staaten. Den anonymen Briefkasten der Bild am Sonntag sieht Chris Wojciechowski deshalb kritisch.
Also das ist kein Dienst, der für diese Zielgruppe erschaffen worden ist. Da gibt es andere Dienste, die nur so viele Daten speichern, wie nötig und so wenig wie möglich.
Solche Dienste nutzt sogar das Schwesterblatt der Bild am Sonntag, die Bild. Viele andere Redaktionen setzen auf SecureDrop, eine Plattform, die speziell für solche Anwendungen programmiert wurde. So ist SecureDrop beim britischen Guardian, der Washington Post und auch bei der Süddeutschen Zeitung im Einsatz. Und dort sind die Erfahrungen positiv, sagt SZ-Investigativredakteur Frederik Obermeier.
Wir merken auch, dass immer häufiger unsere Leser oder auch Informanten darauf zurückgreifen. Also bei uns schlagen mittlerweile fast jeden Tag Tipps und auch Dokumente auf, die zu uns über SecureDrop kommen.
Doch man sollte dann eben solche Briefkästen auch nicht überbewerten. Und für uns ist das eine gute Ergänzung. Da kriegen wir so ein bis zweimal im Monat da Informationen, die dann aber auch durchaus unterschiedlicher Qualität sind.
Sagt hingegen Lars Petersen von der Bild am Sonntag. Die gegenläufigen Erfahrungen haben wohl verschiedene Gründe. Die SZ hat sich in den vergangenen Jahren mit vielen Veröffentlichungen einen Namen gemacht und gilt als zuverlässig. Und dann ist da ja noch die genutzte Technik bei der Bild am Sonntag, die nicht als sicher gilt und möglicherweise Whistleblower abschreckt. Für Lars Petersen ist der persönliche Kontakt aber ohnehin wichtiger.
Wenn jemand ein Interesse hat, eine wirklich sehr, sehr brisante Information uns zuzuspielen, dann funktioniert das erfahrungsgemäß eben nicht digital. Und ich glaube, dass auch diese Briefkästen dann am Ende auch nicht den Nutzen haben, sondern ich glaube, das geht wirklich ganz klassisch.
Er und seine Kollegen haben anscheinend noch gewisse Vorbehalte gegenüber der digitalen Kommunikation, wenn es um investigative Recherchen geht.
Ich kann nur jedenfalls für uns sagen, dass wir das Beste tun, damit wir unsere Informanten schützen, aber selbstverständlich wir relativ schnell auch versuchen, das auch weg auf den digitalen Bereich zu ziehen, sondern wirklich in diese Mensch-zu-Mensch-Verbindung auch reinzuziehen, weil ich glaube, dass das eigentlich das Einzige ist, was wirklich schützt.
Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung sieht das anders.
Es ist zum Beispiel bei den Panama Papers so, dass der Whistleblower, der dahinter steckt, den kenne ich bis heute nicht. Und ich glaube auch, dass es gut ist. Also sehr ich auch persönlich neugierig bin, wer dahinter steckt. Aber professionell gesehen muss ich sagen, es ist gut so, dass ich das nicht weiß, weil niemand kann mich nun dazu zwingen, dass ich diese Identität herausgebe, weil ich sie schlichtweg nicht weiß. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Sicherheitsvorkehrung.
Wie kommen Redaktionen an Daten von Whistleblowern? Das hat Christopher Opphofen recherchiert.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Felix Eisele. Ich arbeite für die NW, die Neue Westfälische, in der Lokalredaktion Bad Oeynhausen und bin da verantwortlich für die Blattstruktur. Ich bestücke die Seiten. Ich bin also quasi der Produzent der Ausgabe. Unsere Spitzenschlagzeile für morgen beschäftigt sich mit einem Prozess am Landgericht Bielefeld. Im vergangenen Jahr hat es hier an einer Diskothek in Bad Oeynhausen eine Schießerei gegeben. Da kommt es jetzt zur Anklage vom Landgericht Bielefeld. 8 Angeklagte stehen da vor Gericht. Es sind 21 Prozesstage angesetzt bis Dezember. Es ist also eine größere Sache.
In der Toskana treffen sich Charlotte und Alma und schauen auf 70 Jahre Vergangenheit ihrer adligen Familie. Im Zweiten Weltkrieg gingen Söhne und Stammhalter verloren und mehr mussten die Frauen Verantwortung übernehmen. Die Unerwünschte heißt der neue Roman von Elisabeth Plessen. Mit ihr spricht gleich Tanja Lieske im Büchermarkt ab 16:10 Uhr. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Tag noch.